Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen Zeide. Jetzt ist der Bericht also da, jener Bericht, über den, ich sage gefühlt, mindestens seit Wochen, wenn nicht Monaten diskutiert wird. Über den der, um den es da geht, seit Monaten twittert No Collusion oder Game Over, manchmal auch genau andersrum und manchmal auch in einer Kombination immer wieder und immer wieder. Der Bericht ist also das eine und die öffentliche Deutung ist das andere. Wir werden versuchen, gleich, da der Bericht nun endlich vorliegt, die 448 Seiten, wir werden uns den Bericht etwas genauer anschauen, soweit man das jedenfalls zu diesem Zeitpunkt schon kann, und werden auch fragen, was folgt daraus, das alles zu Beginn dieser Sendung. Und dann unter anderem die weiteren Themen. Das Europäische Parlament beschließt CO2-Grenzwerte für Lastwagen. Griechenland fordert Reparationszahlungen. Dann, die Pressefreiheit ist bedroht in vielen Ländern, auch in Europa. Und die Pariser Feuerwehrleute, da gibt es neue wichtige Details, über die werden wir Sie auch informieren. Wir beginnen aber mit dem Mueller-Bericht. Er ist heute veröffentlicht worden, nicht ganz, aber jedenfalls sind die 448 Seiten da mit einigen Schwärzungen. Wir wollen darüber reden mit unserem Korrespondenten vor Ort, Jan Bösche. Erstmal schönen guten Abend, Herr Bösche.
Guten Abend.
Jetzt fange ich mal an, ich sage zwei Dinge. Der erste Punkt, der da drin steht oder der detailliert erläutert wird, die Russen haben massiv eingegriffen und die Trump-Leute haben kooperiert. Und im zweiten Bein gab es sowas wie Justizbehinderung. Fangen wir vielleicht mit dem ersten nochmal an, damit wir die Fakten haben. Die Russen haben massiv eingegriffen in diese Wahl, oder?
Ja, aus Sicht des Sonderermittlers haben sie das getan. Im Blick sind da besonders Agenturen in Russland, die besonders über Social-Media-Kanäle versucht haben, den amerikanischen Wahlkampf zu beeinflussen. Entschuldigung. Und haben da offenbar ziemlich viel Einfluss genommen. Da hat es ja auch Anklagen des Sonderermittlers vorher schon gegeben, allerdings gegen Personen, die sich in Russland aufhalten und nicht in den USA.
Und Trump hat kooperiert oder seine Leute?
Genau, da wird es jetzt interessant, weil das genau diese Grauzone ist, wo die Frage ist, haben wir die Grenze zu einer verschwörerischen Zusammenarbeit überschritten, ja oder nein? Der Sonderermittler hat sich intensiv beschäftigt, zum Beispiel mit einem Treffen des Trump-Wahlkampfteams mit russischen Anwälten, wo es darum ging, möglicherweise schmutzige Informationen über Hillary Clinton zu erfahren. Der Eindruck, den dieser Report macht an dieser Stelle, ist, dass die Beteiligten Trump-Mitarbeiter offenbar nicht wussten, dass sie dort sozusagen eine möglicherweise eine Straftat begehen oder gegen Gesetze verstoßen, weil sie diese internationale Kooperation angenommen haben.
Also mir ist ein Detail aufgefallen, ich habe es natürlich nicht gelesen, da sagt Herr Trump öffentlich, er würde gerne die Mails von Frau Clinton haben und 5 Stunden später beginnen die Russen die Accounts zu hacken. Also das sind ja eindeutige Zusammenhänge, aber eben möglicherweise ja nicht strafrechtlich relevant, oder?
Genau, das ist die entscheidende Frage. In der Aussage des Präsidenten hat er gesagt, er habe diese Aufforderung Russlands, diese öffentliche Aufforderung im Scherz gemacht. Er habe nicht gewusst, dass Russland da möglicherweise schon dran sei und habe schon gar nicht erwartet, dass die jetzt wirklich da auf seinen Befehl oder auf seinen Wunsch hin handeln. Das Ganze ist natürlich durchaus eine Grauzone und messerscharf zu entscheiden. Und der Sonderermittler und eben halt dann auch der Justizminister haben entschieden, diese Grenze ist nicht überschritten worden.
Kommen wir zu dem anderen Punkt, Justizbehinderung. Auch da wissen wir ja schon einige Details, aber die Fülle, die da drin steht, die ist nochmal erstaunlich, oder?
Es ist erstaunlich, vieles von dem kennen wir schon, vieles von dem haben wir schon gehört. Manche Dinge waren offensichtlich, die Entlassung des FBI-Chefs zum Beispiel, weil er nicht ablassen wollte von dem früheren nationalen Sicherheitsberater, und Trumps Zorn gegen diese Ermittlungen, gegen Sonderermittler Mueller, den konnte man ja nun wirklich an jedem zweiten Tag bei Twitter nachlesen. Aber der Sonderermittler hat sich wirklich die Mühe gemacht, das alles noch einmal wieder aufzudröseln, in vielen Interviews zu erklären, und hat dann 10 Punkte festgestellt, 10 Ereignisse, an denen man sagen kann, dass Donald Trump möglicherweise versucht haben könnte, die Justiz zu beeinflussen. Der Präsident gar nicht. Und der Präsident ist in vielen Momenten da zurückgehalten worden von seinen Mitarbeitern. Also die haben viele seiner Wünsche, Befehle nicht umgesetzt und ihn dadurch möglicherweise davor bewarnt. Aber der Sonderermittler hat ja ausdrücklich nicht entschieden aus seiner Sicht, ob er nun wirklich die Justiz behindert hat. Das ist in diesem Bericht offen geblieben.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Öffentlichkeit. Ist es vielleicht zu früh oder kann man schon fragen, wie reagiert die Öffentlichkeit oder ist sie genauso gespalten, wie es bisher immer schon war?
Ich denke, unterm Strich ist sie genauso gespalten, wie sie immer war. Die Trump-Kritiker, die oppositionellen Demokraten zum Beispiel, sehen diese vielen Details in dem Bericht als eine Belastung des Präsidenten. Das bestätigt ihre Befürchtungen. Die Trump-Unterstützer halten sich daran, was unterm Strich steht, nämlich es hat eben halt keine verschwörerische Zusammenarbeit gegeben und der Präsident habe die Justiz nicht behindert, nach Aussage des Justizministers. Insofern befeuert dieser Bericht beide Seiten in ihrer Meinung, aber dass er jetzt zu großen Stimmungsumschwüngen in der Bevölkerung führen wird, damit rechnet eigentlich hier keiner.
Das war Jan Büsche mit ersten Einzelheiten zu den Dingen, die wir bisher wissen. Und wir wollen das Ganze wägen und werten. Und dazu begrüße ich Michael Dreyer, Politikwissenschaftler der Universität Jena. Schönen guten Abend, Herr Dreyer.
Ja, schönen guten Abend, Herr von Heil.
Jetzt fangen wir mal an. Also wir wissen erstens, ist ein Präsident, der mit den Russen in welcher Form auch immer kooperiert hat oder seine Leute hat machen lassen und der lügt. Jetzt sage ich, das wussten wir eigentlich, oder?
Das wussten wir, aber es zeigt zugleich auch, wie tief unsere Standards eigentlich inzwischen gesunken sind, dass das keinen mehr schockiert und dass das das ist, was man erwartet und was dann fast wie eine Entschuldigung des Präsidenten klingt. Das Ausmaß an Lügen, das kreuz und quer durch die Administration geht, das ist schon mal in diesem Bericht hier wirklich sehr, sehr gut dokumentiert und bei jedem anderen Präsidenten wäre das schockierend gewesen. In diesem Fall scheint es allgemein erwartet zu sein.
Ich will noch mal einen anderen Punkt hinzufügen, was der Kollege Bösche gerade gesagt hat. Natürlich hat der Trump versucht, die Justiz zu behindern, aber wenn man so will, er ist gerettet worden von Menschen in seinem Umfeld, die am Ende die Befehle, wie Jan Bösche gerade gesagt hat, nicht umgesetzt haben. So ähnlich schreibt Maller das auch. Jetzt könnte man sagen, naja, immerhin gibt es diese Institutionen oder Menschen noch, die eine gewisse Stärke haben. Ich will jetzt fragen, wie lange noch?
Ja, viele von denen sind natürlich inzwischen nicht mehr im Amt. Das sind ja zum Teil Berichte, die einige Zeit zurückreichen. Und wir wissen alle, wie hoch der Turnover, also die Rate von neuen Mitarbeitern dort ist.
You are fired.
Ja, genau. Das sind so viele, die das Weiße Haus inzwischen verlassen haben. Darunter auch die meisten Leute, die hier vorkommen und die hier genannt werden. Und die ja so ein bisschen als Sicherheitsbremse gewirkt haben. Aber es zeigt eben auch, dass um einen Präsidenten herum tatsächlich eine Menge Leute sind, die auch die Funktion haben, ihn von seinen schlechtesten Instinkten abzubringen und die dann auch den Mut haben müssen, mal Nein zu sagen zum Präsidenten, was niemals einfach ist und bei einem Choleriker wie dem jetzigen Amtsinhaber wahrscheinlich noch schwieriger.
Naja, meine Frage war, wie lange hält das noch? Aber das weiß natürlich keiner. Das können wir jetzt hier nicht beantworten. Ich will nochmal auf den anderen Punkt kommen, den wir auch gerade schon angesprochen haben. In der Öffentlichkeit hat Herr Trump eigentlich schon während der Ermittlungen, aber eben dann auch seit der Bericht überhaupt fertig war und jetzt natürlich auch nochmal den Spin gesetzt, Game Over, No Collusion und all diese Dinge, die man sich im Internet anschauen kann oder die man vielleicht besser auch nicht anschaut, weil sie einfach unsäglich sind. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Was heißt das? Hat er wieder den Spin gesetzt vor anderen?
Ja, das hat er, aber er erreicht damit natürlich nur seine Basis und nicht die Leute, die bei denen genauso stark die Überzeugung sich festgesetzt hat, dass alles, was aus dem Mund des Präsidenten kommt, zunächst mal als Lüge betrachtet werden soll, bis das Gegenteil bewiesen ist. Trump hat seine Basis, die ist fest in seinem Lager, aber das sind nun mal nicht mehr als ungefähr 40% der Amerikaner. Und mit diesen 40% gewinnt man nicht unbedingt Wahlen, das sind zu wenig dafür. Da muss also noch einiges passieren. Allerdings alles Gerede von Impeachment und so etwas, das war niemals eine wirkliche Option. Das ist nur dann möglich, wenn es einen überwältigenden gesellschaftlichen Konsens gibt und den gibt es nicht.
Der Ball liegt ja jetzt, das gibt auch der Bericht eigentlich her. Möglicherweise ist es eine Handlungsanweisung von Herrn Maller an den Kongress, ja, wo er klar und deutlich sagt, jetzt muss der Kongress handeln. Es ist nicht mehr sein Job, diese letzte Wertung bei der Justizbehinderung zu treffen. Damit sind wir natürlich wieder im politischen Verfahren. Oder sagen Sie, naja, wenn kann das am Ende nur politisch entschieden werden?
Damit sind wir im politischen Verfahren, aber der Kongress hat auch durchaus Rechte, die in die Justiz hineinspielen. Der Kongress kann Zeugen unter Eid vernehmen und wenn sie dann eine eidliche Falschaussage machen, kann das zu strafrechtlichen Konsequenzen erheblicher Art führen. Der Kongress hat das Recht, von den anderen Gewalten, also von der Exekutive in diesem Fall, Unterlagen zu verlangen. Also der Kongress kann als Untersuchungsausschuss Erhebliches erreichen und das ist, muss nicht der Kongress machen, sondern das kann jede Kammer des Kongresses machen und in dem Repräsentantenhaus haben die Demokraten nun mal inzwischen die Mehrheit. Das heißt, in den nächsten Tagen werden die Mitarbeiter der führenden Kongressmitglieder der Demokraten diesen Bericht sehr, sehr gründlich durchgehen und dann sehen, an welchen Stellen sie ansetzen. Es ist ja auch rausgekommen, dass jetzt 14 neue Untersuchungen gerade wieder im Gange sind, wo wir noch nicht wissen, wer da und worüber da untersucht wird. Also diese Geschichte ist weit davon entfernt, vorbei zu sein, egal was der Präsident als Spin da seiner Basis erzählt. Das geht weiter und das sind Leute, die er als Gegenspieler hat, die reale Macht haben. Eine Subpoena, also ein strafbewehrtes Verlangen nach Auskunft, das kann man nicht einfach ignorieren.
Auf der anderen Seite, wir haben es auch gerade angesprochen, die Öffentlichkeit, die möglicherweise in festgefügten Meinungsblöcken da ist, hat sie überhaupt noch die Bereitschaft, das, was da en Detail dann ausgearbeitet und politisch verhandelt wird, das noch nachzuvollziehen? Und ist das für die Demokraten, die natürlich ein bestimmtes Interesse haben, ist das die logische Konsequenz und empfehlenswert, da weiterzumachen oder sollten sie sich auf andere Themen kaprizieren?
Nun, die starke Polarisierung der Öffentlichkeit führt eben auch dazu, genauso wie die Anhänger des Präsidenten jetzt rufen, dass es vorbei ist und es hat keine Anklage gegeben, verlangen die Demokraten jetzt umgekehrt, da eben auch nicht explizit ausgeschlossen wurde, dass es Behinderung der Justiz gegeben hat, dass es an der Stelle weitergeht. Und die Basis der Demokraten wird von ihren Abgeordneten genauso verlangen, dass sie jetzt weitermachen, wie umgekehrt die Republikaner verlangen werden, dass aufgehört wird. Das Land ist zutiefst polarisiert. Und das System funktioniert eigentlich nur dann, wenn es parteiübergreifende Zusammenarbeit gibt. Und die gibt es im Moment nicht.
Und welche Themen, glauben Sie, will die Öffentlichkeit hören und erfahren jenseits dieser Themen? Oder sagen Sie, naja, also eine demokratische Opposition im Kongress nicht, aber müsste eigentlich auf der einen Seite da weitermachen, aber dann eben daneben auch andere Themen setzen? Oder was wäre da Ihr Hinweis?
Nun, man wird sehen müssen, welche Untersuchungen jetzt noch laufen und in welche Richtungen die gehen und welche der Mitarbeiter des Präsidenten möglicherweise sich auch strafbar gemacht haben. Das sind alles Sachen, die nächsten Tage erst bringen werden. Auf jeden Fall ist deutlich, dass noch nicht zu Ende ist. Es gibt diese vielen geschwärzten Stellen in den 400 Seiten des Mueller-Berichts. Und an vielen davon steht, dass es jetzt noch laufende Grand Jury-Untersuchungen sind. Also da ist noch einiges in den Büschen, was wir noch nicht gesehen haben, was aber noch rauskommen wird. Und die Leute, die entsprechenden Ausschüsse im Repräsentantenhaus leiten, so Jerry Nadler oder andere, das sind alterfahrene Politiker, auch gewiefte Juristen, die ein entsprechendes Umfeld haben. Und die werden natürlich im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen versuchen, so viel schädliche Informationen wie möglich herauszufinden. Das alte Thema der Steuern.
So, das hatte ich gerade im Kopf, genau.
Auf der Tagesordnung. Also da ist noch viel, was in den nächsten 2 Jahren passieren wird.
Michael Dreyer war das, Politikwissenschaftler der Universität in Jena. Herzlichen Dank für diese Einschätzung und Erläuterungen zu diesem Thema. Wir kommen nach Europa. Es gibt inzwischen schärfere Klimaauflagen für Lastwagen. Nicht nur bei den PKWs ist es so, sondern auch bei den Lastwagen. Und wir alle wissen, gerade der grenzüberschreitende Lastwagenverkehr ist ganz erheblich und trägt eben auch zur Luftverschmutzung und zu allen Dingen bei, die wir nicht haben wollen und nicht gebrauchen können. Jetzt gibt es verbindliche Grenzwerte durch die EU. Peter Kapern.
Bas Eickhout, der grüne Spitzenkandidat für die Europawahlen, sieht Grund zum Feiern. Denn das Europaparlament hat am letzten Sitzungstag dieser Legislaturperiode mit großer Mehrheit der Richtlinie zugestimmt, die er mit ausgehandelt hat.
We can celebrate this because it's for the first time that the European Union is going to regulate CO2 emissions from heavy-duty vehicles.
Zum ersten Mal definiert die EU mit dieser Richtlinie Grenzwerte für den CO2-Ausstoß schwerer Nutzfahrzeuge, also für Lastwagen und Busse. Bislang waren diese Fahrzeuge von allen Regulierungen ausgenommen. Von 2030 an soll der Kohlendioxidausstoß der schweren Nutzfahrzeuge um 30% unter den Werten von 2019 liegen. Dem Kompromiss waren extrem zähe Verhandlungen vorausgegangen. Einige Mitgliedstaaten, angeführt von Deutschland, hatten sich dagegen gewehrt, überhaupt verbindliche und strafbewehrte Einsparziele festzuschreiben. Innerhalb der Bundesregierung hatte es einen massiven Streit gegeben, in dessen Verlauf das Kanzleramt die Umweltministerin ausbremste und sie zwang, sich bei einer Abstimmung in Brüssel zu enthalten. Allerdings, eine Mehrheit der Europaabgeordneten hatte ursprünglich sogar eine Reduktion der CO2-Emissionen um 35% gefordert. Peter Liese, CDU-Abgeordneter in Straßburg, sieht es deshalb schon als Erfolg an, dass schließlich doch nur Einsparungen von 30% beschlossen wurden.
Es ist auch gut, dass das Parlament am Ende zugestimmt hat. Meine Fraktion war ohnehin dieser Meinung, dass wir die Werte nicht noch verschärfen. Denn es gibt noch keine Elektro-LKWs und das ist auch technologisch noch eine viel größere Herausforderung als bei den Pkw. Und deswegen darf man jetzt nicht zu ambitioniert vorgehen.
Der Autoverkehr trägt in der Europäischen Union zu 40% zu den Treibhausgasemissionen bei. Diese Emissionen will die Europäische Union bis 2030 um insgesamt 40% senken gegenüber dem Niveau von 1990. Im Dezember erst waren neue CO2-Standards für Pkw verabschiedet worden. Nun also die Festlegung des Beitrags, den Lkw und Busse zum Klimaschutz liefern müssen. Der Verband der deutschen Automobilindustrie reagierte unterdessen mit Ablehnung auf das Abstimmungsergebnis von Straßburg. Dieselmotoren für Lastwagen seien seit jeher auf Sparsamkeit getrimmt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Lobbyverbands. Das sei aber bei der Festsetzung des Einsparziels von 30% nicht berücksichtigt worden. Um Lastwagen mit alternativen Antrieben auf die Straße bringen zu können, fehle zudem die Infrastruktur, und zwar sowohl Elektroladestellen für Lastwagen als auch Tankstellen für Flüssiggas und Wasserstoff. Zudem kritisiert der VDA die Strafen, die Lkw-Produzenten drohen, wenn sie die neuen Grenzwerte nicht einhalten. Das sind ab 2030 mehr als 6.000 Euro pro Gramm CO2 je Tonnenkilometer. Diese Strafen, so der Verband der Automobilhersteller, stellten selbst für große Nutzfahrzeughersteller eine Existenzbedrohung dar.
Das war der Bericht von Peter Kapern. Der katastrophale Busunfall in Portugal muss uns heute beschäftigen, natürlich. Und auf der einen Seite gibt es die Trauer um die vielen Opfer und auf der anderen Seite die große Frage, warum? Wie konnte das passieren? Christopher Plass.
Zu den Geschichten dieses ersten Tages nach dem Busunglück von Madeira gehört auch die einer deutschen Touristin. Sie hatte, so erzählte sie im portugiesischen Fernsehen, den Bus verpasst und sollte auf einen zweiten Transport warten. Das hat der Urlauberin möglicherweise das Leben gerettet. Der Tag heute war ansonsten ein Tag der Trauer auf Madeira, die Fahnen auf Halbmast. Die Ärzte im Krankenhaus von Funchal sprechen noch von 4 Verletzten, die weiter in kritischem Zustand seien. 9 Überlebende haben nach Ärzteangaben das Hospital wieder verlassen können. Die Identifizierung der 29 Todesopfer könnte sich laut Behördenangaben noch bis Samstag hinziehen. Sachverständige müssen nun den Bus untersuchen. Der Fahrer hat offenbar versucht, den Bus zum Stehen zu bringen, indem er gegen Mauern fuhr, um zu verhindern, dass der Bus von der Straße abkommt. Das könnte ein Hinweis auf ein technisches Versagen sein. Das müssen die Gutachter nun prüfen.
Die internationale Gemeinschaft kümmert sich um Libyen. Sie fordert ein Ende der Gewalt. Allerdings, die Appelle verhallen bisher ungehört und im Sicherheitsrat. Nun ja, dort gibt es bisher offensichtlich keine einheitliche Linie. Kai Clement.
Seit Tagen schon ringen die Mitglieder des Sicherheitsrates um eine Resolution zu Libyen. Nun kommt das mächtigste UN-Gremium am Abend deutscher Zeit erst einmal nur zu Beratungen hinter verschlossenen Türen zusammen. Ein Zeichen mehr dafür, dass es nur langsam und mühsam vorangeht und dass trotz der heftigen Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis mit bereits mehr als 200 Todesopfern und tausenden Menschen auf der Flucht. Für ein entschiedenes und geeintes Signal aus New York wäre es der höchste Zeit, Doch das Gremium scheint wieder einmal zerstritten zu sein. Großbritannien hatte zuletzt einen noch vertraulichen Resolutionsentwurf vorgelegt. Dem Vernehmen nach geht es darin um einen Aufruf zum Waffenstillstand und eine Aufforderung an alle Konfliktparteien zur Deeskalation. Der mit seinen Truppen auf Tripolis marschierende abtrünnige General Haftar ist in dem Text offenbar namentlich nicht genannt, sehr wohl aber seine sogenannte libysche Nationalarmee. Wie aus UN-Diplomatenkreisen zu hören ist, wehrt Russland sich weiterhin dagegen, Haftar oder seine Armee als Schuldigen für die Eskalation zu benennen. Als Vetomacht könnte Russland die Resolution allein mit seiner Stimme zu Fall bringen. Zu den nicht öffentlichen Beratungen wird der UN-Sondergesandte zu Libyen, Ghassan Salameh, erwartet. Deutschland hat noch bis Ende des Monats turnusgemäß den Vorsitz im Sicherheitsrat inne. Libyen war 2011 nach dem Sturz von Gaddafi im Chaos versunken. Milizen und bewaffnete Gruppen ringen seitdem um die Macht. In Tripolis, im Westen des Landes, sitzt die international anerkannte Einheitsregierung. General Haftar hatte seinen Schwerpunkt, zumindest bislang, im Osten.
Die Atomgespräche zwischen Nordkorea und den USA, sie stocken, und das ist eine zurückhaltende Formulierung. Inzwischen schimpfen die Nordkoreaner offen und sehr heftig über den amerikanischen Außenminister. Er soll nicht mehr nach Nordkorea kommen und in irgendwelchen Gesprächen teilnehmen. Unterdessen hat es neue Raketentests gegeben in Nordkorea. Eindeutige Signale sind das. Katrin Erdmann.
Lächelnd blickt Kim Jong-un in die Ferne. Hinter ihm stehen zwei Militärs mit Notizblöcken in der Hand. Gemeinsam haben sie offenbar bereits gestern den Test einer neuen Waffe begutachtet. Das berichtet die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA und veröffentlichte dazu ein entsprechendes Foto. Bilder von der, Zitat, neuen ferngesteuerten Waffe fehlen allerdings. Die Entwicklung dieser Waffe sei ein Ereignis von hoher Bedeutung, um die Kampfkraft der Volksarmee weiter auszubauen, heißt es weiter. Führer Kim sei für die Tests auf eine Anhöhe gestiegen, habe die Tests gelenkt und sich einen Überblick verschafft. Dabei sei es gelungen, mit einem sehr leistungsfähigen Sprengkopf verschiedene Ziele anzusteuern. Anschließend habe Kim die Arbeit der Wissenschaftler, die für die Landesverteidigung zuständig seien, und die Arbeiter in der Waffenindustrie sehr für ihren Einsatz gelobt. Erst Anfang der Woche hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un den USA eine Frist für weitere Abrüstungsgespräche bis Ende des Jahres gesetzt, dafür aber erneut Bedingungen gestellt.
Es soll ja Menschen geben, die schreiben immer noch Briefe, und wenn man die Zahlen hört, sind es auch viele, viele. Zum Glück, füge ich hinzu, obwohl ich ihn nicht kommentieren soll. Die Bundesnetzagentur hat jetzt aber Spielraum gegeben für Portoerhöhungen. Die Post braucht offensichtlich mehr Geld. Jörg Sauerwein.
Der Standardbrief könnte ab Sommer wesentlich teurer werden als bisher. Der Spielraum für Preiserhöhungen, den die Bundesnetzagentur jetzt ermöglichen will, liegt bei mehr als 10%. Je nachdem, wie die Post das auf ihre unterschiedlichen Produkte verteilt, könnte das Porto für den normalen Brief von jetzt 70 auf künftig bis zu 90 Cent ansteigen. In der Bonner Konzernzentrale will man das aber noch nicht weiter kommentieren. Erst im Januar hatte die Bundesnetzagentur einen deutlich kleineren Spielraum für eine Erhöhung vorgeschlagen. Danach hatte das Bundeswirtschaftsministerium mit Blick auf andere europäische Länder den rechtlichen Rahmen für Preiserhöhungen geändert. Deshalb musste die Netzagentur neu rechnen. Bei dem jetzt deutlich größeren Spielraum berücksichtige man aber auch die Ankündigung der Post, in diesem Jahr 5.000 neue Zusteller einzustellen, erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur. In den kommenden 3 Wochen können sich jetzt noch die Konkurrenten der Post zu Wort melden. Dann will die Bundesnetzagentur eine endgültige Entscheidung treffen, nach der die Post im Anschluss ihre geplanten Erhöhungen bekannt geben will. Ab dem 1. Juli könnte das neue Porto in Kraft treten.
Es gibt Themen rings um den Brexit, und ich weiß, dass wir dieses Wort kaum noch hören können, ich auch nicht. Die lassen einen dann doch ein wenig, na, schmunzeln weiß ich nicht. Hören Sie genau hin, die Briten bauen nämlich schon mal vor und legen sich Vorräte an. Woran? An Schweizer Uhren. Das zeigen aktuelle Zahlen. Jan Breuer.
Gut gelaunte Gesichter beim Verband der Schweizer Uhrenindustrie. Zeitmesser made in Switzerland sind in diesen Tagen gefragt, wie lange nicht mehr. Vor allem bei den Briten. Die Ausfuhren auf die Insel legten im März um 76% zu im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Ungewissheit in Sachen Brexit lässt viele englische Händler wohl Vorräte anlegen. Die Schweiz und Großbritannien haben zwar Handelsvereinbarungen, die vom Brexit nicht betroffen wären. Allerdings fürchten viele logistische Probleme bei den Lieferungen, sollte das Land die EU verlassen. Unsere Lastwagen müssen durch Frankreich. Bei einem möglicherweise harten Brexit dürfte es bei den Zollabfertigungen zu erheblich längeren Wartezeiten kommen, heißt es zur Erklärung von Seiten des Schweizer Verbandes. Weltweit wurden im März Schweizer Uhren im Wert von knapp 1,5 Milliarden Euro exportiert. Das ist ein Plus von 4,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Vor allem teure Zeitmesser waren gefragt. Im Segment der Uhren über 3.000 Euro stiegen die Ausfuhren um 13%.
Wir kommen, wenn wir von Schweizer Uhren reden, ganz schnell zur Börse um 23.35 Uhr. Der Tag an der deutschen Börse. Es ging kräftig nach oben. Claudia Wehle weiß, warum.
Es ist kein Geheimnis. Viele Industriekonzerne haben mit den Folgen der schwächer werdenden Weltkonjunktur zu kämpfen. Das bedeutet nicht, dass Gefahr bestünde, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgleiten würde. Denn die Geschäfte in anderen Bereichen, beispielsweise im Dienstleistungssektor, laufen deutlich besser. Für viele Konzerne bedeutet dies dennoch, die bisherigen Konzepte auf den Prüfstand zu stellen. Die Autobauer beispielsweise stehen vor dem großen Problem, auf der einen Seite die Kosten im Blick haben zu müssen, auf der anderen Seite aber auch mit neuen Konzepten für die Mobilität von morgen auf den Markt zu kommen. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Spekulationen, dass Daimler künftig in großem Stile sparen will, haben die Aktien des Autobauers mehr als 2% nach oben getrieben, an die Spitze des DAXes. Auch die Papiere der Deutschen Post waren gefragt. Die Bundesnetzagentur hat nämlich grünes Licht gegeben. Die Post darf ab Juli das Porto erhöhen. Dafür hat der Logistikkonzern sogar einen viel größeren Spielraum als bislang gedacht. Lufthansa-Aktien können von einer Kaufempfehlung profitieren. Die Fluggesellschaft rechnet mit einem guten Sommergeschäft. Der DAX steigt um mehr als 0,5%, der steht jetzt bei 12.222 Punkten. Von Karfreitag an bis Ostermontag bleiben die Börsen hierzulande geschlossen. Es wird nicht gehandelt.
Das war Claudia Wehle, das war der Börsenbericht. Um viel Geld geht es auch im griechischen Parlament. Diesmal allerdings nicht Geld, was fehlt, aber fehlen tut es in gewisser Weise, sondern die Frage, wo man es beschafft. Und da ist irgendjemand auf die Idee gekommen, das Thema Reparationen noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen. Und in der Tat, das griechische Parlament hat es heute beschlossen. Heftige Reparationsforderungen an Deutschland aus dem Krieg. Michael Lehmann.
Die Mehrheit im griechischen Parlament hat gestern Abend so entschieden, wie es die Mehrheit der griechischen Bevölkerung seit langem sich wünscht. Deutschland soll nun offiziell aufgefordert werden, für die Besatzungszeit in Griechenland während des Zweiten Weltkriegs Reparationsgeld zu bezahlen. Mehr als 330.000 Griechen sind durch deutsche Wehrmachtssoldaten ermordet worden oder sind verhungert sowie durch Krankheiten gestorben. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras begründete gestern Abend vor der Abstimmung, warum er sich die offizielle Aufforderung des Parlaments ausdrücklich gewünscht hatte. Die Forderung von Reparationen ist unsere historische und moralische Pflicht. Wir glauben, dass wir, um eine bessere Zukunft aufzubauen, diese offenen Fragen der Vergangenheit klären müssen. Und ich glaube fest daran, dass Deutschland es versteht und dasselbe tun muss. Tsipras betonte am Abend, dass ihm wichtig sei, mit Deutschland freundschaftlich zusammenzukommen. Die offizielle Haltung der Bundesregierung in den vergangenen Jahren war allerdings stets, die Frage der Reparationszahlungen sei juristisch abgeschlossen. Lediglich seiner moralischen Verantwortung müsse sich Deutschland weiter stellen. Auch der Oppositionsführer im griechischen Parlament, Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Neodemokratia, sprach sich am Abend vor den Abgeordneten eindeutig für die Forderung nach Reparationszahlungen aus Deutschland aus. Das wichtigste Fundament, auf dem Griechenland seinen Rechtsanspruch mit Kraft, Verantwortung und Realismus aufbauen sollte, ist die von Deutschland während der NS-Zeit eingezogene Zwangsanleihe. Hier hat Griechenland einen klaren Anspruch, der auf jeden Fall rechtlich nicht gelöst ist. Die Lösung ist politisch machbar und muss unsere Priorität sein. Über die Summe, die Griechenland an Reparationszahlungen nun offiziell auf diplomatischem und juristischem Weg einfordern will, ist im Athener Parlament gestern nicht offiziell gesprochen worden. Vor Jahren hatte eine Expertenkommission die Summe von 290 Milliarden Euro genannt. Sie soll sich aus Kriegsschäden ergeben, die die deutsche Wehrmacht und andere Verantwortliche während der Nazi-Herrschaft in Griechenland verursacht haben. Die Wehrmacht hatte in Griechenland bei ihrem Rückzug vor dem Kriegsende große Teile der griechischen Infrastruktur zerstört oder schwer beschädigt.
Das war der Bericht von Michael Lehmann über die griechischen Forderungen. Und natürlich wird in Deutschland darüber heftig diskutiert. Aber übrigens, nicht nur aus Griechenland kommen solche Forderungen, sie kommen auch aus Polen. Und das alles zusammen fasst jetzt Theo Gers für uns hin.
Mitfühlend im Ton, aber hart in der Sache, so reagiert die Bundesregierung seit langem auf griechische Reparationsforderungen. Das Thema holt deutsche Politiker immer wieder ein. 2014 etwa belastete es den Besuch des damaligen Bundespräsidenten Gauck in Griechenland. Im Januar dieses Jahres musste Angela Merkel in Athen eine Antwort geben. Und sie tat es im Duktus der Sprachregelung, die seit langem gilt.
Wir sind uns unserer historischen Verantwortung bewusst. Wir wissen auch, wie viel Leid wir über Griechenland gebracht haben als Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus. Und deshalb ist die Lehre für uns, alles daran zu setzen, gute Beziehungen mit Griechenland zu haben und sich gegenseitig zu unterstützen, zum Wohle beider, von Griechenland und von Deutschland.
Das ist der erste Teil der deutschen Antwort auf die Milliardenforderungen aus Athen. Doch es folgt immer auch ein zweiter Teil, in dem höflich, aber bestimmt die Forderung nach finanzieller Wiedergutmachung zurückgewiesen wird, so wie gestern durch Regierungssprecher Steffen Seibert.
Zu der konkreten Frage der Reparationen sage ich Ihnen erneut, dass wir an unserer Haltung nichts geändert haben. Und diese Haltung ist, dass die Frage nach deutschen Reparationen juristisch wie politisch abschließend geregelt ist.
Aus deutscher Sicht hat die Reparationsfrage ihre Berechtigung auch deshalb verloren, weil Griechenland mehrfach auf seine Ansprüche verzichtet habe. Etwa in den 60er Jahren, als Griechenland aus einem Globalentschädigungsabkommen 115 Millionen D-Mark erhielt.
Und der Artikel 3 dieses Vertrages hält fest, dass die Wiedergutmachung von NS-Unrecht damit abschließend geregelt ist.
So erklärte es im Februar 2015 Martin Jäger, damals Sprecher des Finanzministeriums. Wieder waren die griechischen Reparationsforderungen ein Thema und wieder wurden sie zurückgewiesen, auch wegen des 2+4-Vertrags von 1990. Mit ihm vereinbarten die Bundesrepublik und die DDR und die vier früheren Siegermächte USA, Russland, Großbritannien und Frankreich durch den Krieg entstandene Rechtsfragen abschließend zu regeln. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus aus deutscher Sicht, dass die Reparationsfrage nicht mehr gesondert geregelt werden muss. Der 2+4-Vertrag wiederum wurde mit der Charta von Paris als rechtlich bindend anerkannt. Und diese Charta wiederum hat auch Griechenland unterschrieben, erklärte damals Martin Jäger.
Und in diesem Kontext hat auch Griechenland dies sich aus unserer Sicht völkerrechtlich zu eigen gemacht. Deshalb sehen wir für eine solche Forderung keine Grundlage.
An dieser Haltung lässt die Bundesregierung bis heute nicht rütteln. Doch es gibt auch andere Stimmen. Bernd Rieksinger, Co-Vorsitzender der Linken, fordert in der ARD, auf Griechenland zuzugehen.
Man darf sich da nicht einfach auf einen rechtlichen Standpunkt zurückziehen, der im Übrigen auch umstritten ist. Ich glaube, die Bundesregierung würde sich da keinen abbrechen, wenn sie mit der griechischen Regierung zusammensitzt und nach einer Lösung sucht.
Das war Bernd Rieksinger im Beitrag von Theo Gers. Reporter ohne Grenzen hat heute den Bericht vorgelegt über die Situation der Presse in der Welt. Und die Kurzfassung lautet, um die Pressefreiheit steht es weltweit nicht allzu gut. Es wird an allzu vielen Orten schlechter, übrigens auch und gerade in Europa. Wir wollen in Bulgarien etwas genauer hinschauen. Es tut unser Kollege Clemens Fehrenkotte.
Der Index zeigt, dass die bulgarischen Journalisten jahrelang eine sehr schlechte Wahrnehmung über die Situation haben, in der sie gezwungen sind, zu arbeiten. Ivan Radev, Vorstandsmitglied der Vereinigung der europäischen Journalisten in Bulgarien, ist nicht überrascht. Erneut Platz 111, der schlechteste Wert unter allen EU-Mitgliedstaaten. 10 Jahre lang rutschte Bulgarien auf der Skala immer weiter ab, von Platz 53 im Jahr 2008 auf jetzt Platz 111. Der einzige schwache Lichtblick, dieses Jahr ging es im Vergleich zu 2018 nicht noch weiter abwärts. Der Index spiegelt stets die Wahrnehmung der Journalisten über die Medienfreiheit in ihrem jeweiligen Land wider. Bezogen auf Bulgarien heißt das, die Journalisten fühlen sich in ihrer Arbeit weder frei noch unabhängig. Einer der Gründe, so Ivan Radev, die wirtschaftliche Situation der Journalisten in Bulgarien ist sehr schwer. Die Gehälter sind viel niedriger als in vielen anderen Wirtschaftsbereichen. Ein Teil der Medien befindet sich in den Händen von Oligarchen. Andere Medien werden einfach aufgelöst. Es ist derzeit sehr schwer, wenn man nur vom Journalismus lebt. Dies hat dazu geführt, dass viele gute Journalisten den Beruf verlassen haben. Die Liste der massiven Einschränkungen von Journalisten ist lang. So wurden im Herbst des letzten Jahres 2 investigative Journalisten kurzfristig von der Polizei festgenommen, die Fällen von Veruntreuung von EU-Geldern nachgegangen waren. Regierungskritische Medieneigentümer werden vom Staat schikaniert. Sie werden von verschiedenen Behörden fortlaufend geprüft. Gegen viele von ihnen laufen Ermittlungen aus den verschiedensten Gründen. Auch beim Verkauf von Medienunternehmen mischt der Staat kräftig mit. So wurde der 2. private Fernsehsender des Landes, Nova TV, von seinen ausländischen Besitzern zum Verkauf angeboten. Ein tschechischer Magnat wollte ihn kaufen, das bulgarische Kartellamt erlaubte dieses Geschäft allerdings nicht, mit dubiosen Argumenten. Letztendlich wurde der TV-Sender Ende März an einen bulgarischen Oligarchen verkauft, der der Regierung nahesteht. Es gibt allerdings in jüngster Zeit auch positive Anzeichen. Seit Ende 2018 sendet wieder Radio Free Europe in bulgarischer Sprache. Dies führte im März dieses Jahres zu ersten Ergebnissen. Zusammen mit einer Nichtregierungsorganisation deckte das bulgarische Radio Free Europe auf, dass hohe Politiker in den letzten Jahren Luxuswohnungen zu Spottpreisen hatten kaufen können, die um das 5-fache unter den üblichen Marktpreisen lagen. Die meisten von ihnen kauften vom gleichen Bauinvestor, der nachher vom Staat entsprechende Privilegien erhalten hatte. Zum ersten Mal in der Mediengeschichte Bulgariens hatte eine Mediengeschichte politische Wirkung. Viele andere Medien im Land griffen die Geschichte auf und recherchierten weiter. Kurz darauf erklärten die Justizministerin, 2 stellvertretende Minister und der 2. Mann der Regierungspartei ihren Rücktritt. Ivan Radev. Die politische Klasse hatte sich bis zum Immobilienskandal beruhigt, dass die Zeiten für solche tiefgründigen journalistischen Recherchen, die ihren Komfort stören könnten, vorbei sind. Nun aber ist etwas Überraschendes für die politische Klasse passiert und man hat den Effekt gesehen. Die Politiker waren von diesem Lawineneffekt richtig verblüfft. Nun überlegen sie sich Gegenmaßnahmen. Man spricht schon über solche Maßnahmen. Vergangene Woche hat man im Parlament schon angefangen zu erzählen, dass ein neues Mediengesetz notwendig sei. Er hoffe allerdings, so Ivan Radev abschließend, dass die Journalisten in Bulgarien nach der erfolgreichen Aufdeckung des Immobilienskandals neues Selbstbewusstsein entwickeln könnten.
Soweit Clemens Fehrenkotte. 3 Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine gibt es neue Konflikte. Da ist einmal natürlich die militärische Auseinandersetzung im Osten des Landes. Und auf der anderen Seite, Russland hat heute neue Sanktionen gegen die Ukraine verhängt. Frank Eichmann.
Am Ende der Regierungssitzung machte Russlands Premierminister Medvedev heute klar, von einer selbst vorsichtigen Annäherung an die Ukraine kann keine Rede sein. Vor einigen Tagen unternahm die ukrainische Regierung einen weiteren unfreundlichen Schritt gegen unser Land und erweiterte die Importverbotsliste für russische Waren. Um unsere Interessen zu verteidigen, verabschieden wir Gegenmaßnahmen. Ich habe eine Regierungsverordnung zu diesem Thema unterschrieben. Es war vor einer Woche, als die Ukraine die Einfuhren von Formalin, Federn für Eisenbahnwaggons, Hochspannungsleitungen und, ja, von Haushaltsgläsern aus Russland verbot. Es war nur die bislang letzte einer ganzen Serie von Einschränkungen nach 2014, nach der Annexion der Krim durch Russland und dem bewaffneten Konflikt im Osten der Ukraine. Fisch, Fleisch, Milch, Käse, Zigaretten, Tee, Kaffee, all das darf ohnehin nicht mehr über die Grenze. Russland setzte jeweils eigene Sanktionen gegen ukrainische Produkte in Kraft und verhängte Exportstopps. So auch jetzt wieder. Nicht mehr nach Russland dürfen unter anderem diverse Arten von Papier und Pappe, Kleider, BHs, Draht, emailliertes Stahlgeschirr aus der Ukraine. Ministerpräsident Medvedev erklärte zudem: Wir erweitern erstens das Einfuhrverbot ukrainischer Produkte des Maschinenbaus, der Leichtindustrie, der Metallverarbeitung. Der Umsatz lag hier allein im vergangenen Jahr bei 250 Millionen Dollar. Zweitens verbieten wir Exporte von Erdöl und Ölprodukten in die Ukraine. Und drittens dürfen einige Waren ab dem 1. Juni nur mit Sondergenehmigung unserer Regierung exportiert werden. Das sind dann Erdölprodukte wie Diesel, Benzin sowie Steinkohle. Das wird die Ukraine empfindlich treffen, sagt im Fernsehsender Dosht der Wirtschaftsexperte Michail Krutichin. Wenn die russische Regierung ab dem 1. Juni wirklich alle Lieferungen von Erdöl und Ölprodukten in die Ukraine dicht macht, dann wird das eine ernste Sache für die ukrainischen Kunden. Denn direkt aus Russland in die Ukraine gehen 41% des in der Ukraine verbrauchten Öls und der Ölprodukte. Der Ukraine wird es sehr schwer fallen, diese Öllieferungen zu ersetzen. Die neuen Sanktionen kündigte der russische Ministerpräsident Medvedev nur 3 Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine an, bei der Amtsinhaber Poroschenko gegen Newcomer und Schauspieler Selenskyj antritt. Und das vor dem Hintergrund extrem schlechter Beziehungen zum Nachbarn Russland ohne erkennbare Lösungsansätze.
Soweit Frank Eichmann. Der Brand in Notre-Dame wühlt die Öffentlichkeit noch immer auf, in Frankreich aber eben auch darüber hinaus. Immerhin gibt es heute wohl erste Hinweise auf die Ursache und demnach glauben die Ermittler, es war ein simpler Kurzschluss. Wie schwierig die Rettungsarbeiten auf der einen Seite und die Löscharbeiten auf der anderen Seite in der Nacht selbst waren, das zeigen inzwischen immer mehr Berichte. Der Kollege Matthias Zahn gibt uns nun einen Einblick in die schwierige Arbeit der Feuerwehrleute.
Die junge Feuerwehrfrau Miriam Czyzanski gehörte zu den Ersten, die an der brennenden Kathedrale ankamen. Und sie muss heute noch tief durchatmen, wenn sie darüber spricht.
Arrive à Notre-Dame, toiture totalement embrasée.
Das Dach steht schon voll in Flammen. Was den Feuerwehrleuten hilft, ist ihre Erfahrung. Ein Feuer in Notre-Dame haben sie schon oft durchgespielt. Die Kathedrale kennen sie in- und auswendig. Schnell ist klar, das Feuer breitet sich immer weiter aus und bedroht auch die beiden Haupttürme. Die Feuerwehrleute steigen hoch in die Türme, um die Flammen von dort oben aus zu bekämpfen. Feuerwehrmann Philippe Demey. Es sind sehr enge Wendeltreppen dort hinauf, nur 60 cm breit. Und wenn man ein Atemgerät mit Schutzmaske trägt, einen schweren Hammer, um Türen einzuschlagen und dann noch den Schlauch hochziehen muss, dann kann man sich vorstellen, was für eine Kraft und Ausdauer unsere Feuerwehrleute haben müssen.
Kapazität physik. Endurance exceptionnelle.
Es sind dramatische Momente. Das Feuer rückt immer näher. Der nördliche Hauptturm ist in höchster Gefahr. Die Feuerwehrleute wissen genau, sie müssen Erfolg haben. Oberleutnant Joseph Vastematos sagt, wenn das Feuer die Holzkonstruktion im Innern erreicht hätte, wäre der Turm verloren gewesen. Und damit die ganze Kathedrale.
À partir du moment où on perd la guerre du beffroi, en fait, on perd la cathédrale.
Nach mehreren Stunden Kampf gegen die Flammen ist die Gefahr gebannt. Die Türme stehen. Das Dach und den Spitzturm können die Feuerwehrleute nicht retten. Der Spitzturm stürzt ein und durchschlägt die Decke der Kirche. Brennende Holzbalken stürzen in den Innenraum. Dennoch gehen Feuerwehrleute in die Kathedrale, um Kunstschätze herauszuholen und riskieren dafür ihr Leben, darunter Jean-Marc Fournier. Er war schon bei den Terroranschlägen auf Charlie Hebdo und die Musikhalle Bataclan in Paris im Einsatz. Auf France Info beschreibt Fournier, wie es in Notre-Dame aussah.
Il y avait ces deux points où ça brûlait vraiment très fort.
An 2 Stellen hat es heftig gebrannt, vor dem Hauptaltar und vor dem kleineren Altar. Die Feuerwehrleute schaffen es, einzigartige Kunstschätze aus der brennenden Kathedrale zu holen. Keine Zeit für andere Gedanken. Erst nach dem Einsatz wurde den Feuerwehrleuten klar, was sie da geschafft haben.
Tout le monde avait bien conscience qu'on vivait un incendie.
Jeder wusste genau, dass das ein absolut außergewöhnlicher Einsatz war. Vielleicht der Brand des Jahrhunderts. Wegen der emotionalen Belastung, wegen der Kultur und wegen des Glaubens.
Das war der Bericht von Matthias Zahn. Die katholischen Osterfeierlichkeiten kennen viele feste Rituale und im Mittelpunkt steht natürlich immer der Papst. Diesem Papst ist es allerdings besonders wichtig, und das hören wir nicht zum ersten Mal, den Blick auf die mühselig und Beladenen zu richten. Heute ist er dann 40 Kilometer südöstlich von Rom in einem Gefängnis gewesen, von 200 Häftlingen mit Applaus begrüßt worden. Jörg Seisselberg.
Mit Beifall begrüßten die Häftlinge den Papst am Eingang. Wie es schon fast Tradition in seinem Pontifikat geworden ist, hat Franziskus auch in diesem Jahr ein Gefängnis gewählt für das Ritual der Fußwaschung, mit dem in der katholischen Kirche die Osterfeierlichkeiten offiziell eröffnet werden. In seiner freigehaltenen Predigt erinnerte Franziskus daran, dass auch Jesus Christus bei seinem letzten Abendmahl als Zeichen der Demut und des Dienens seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Der Appell des Papstes zum Auftakt der Ostertage:
Siete fratelli nel servizio.
Seid Brüder im Dienen. Menschlichkeit bestehe darin, sich nicht über den anderen zu erheben, sondern ihm zur Seite zu stehen. Jeder von uns muss Diener der anderen sein. Das ist die Regel des Evangeliums, die Regel des Dienens, nicht die des Dominierens, des Bösentuns, des Erniedrigens der anderen. Besonders, so Franziskus, gelte die Regel des Dienens für die Mächtigen und Starken. Macht müsse nicht eingesetzt werden, um eigene Interessen durchzusetzen, sondern um zu helfen. Der Größte muss dem Kleinsten dienen. Gerade derjenige, der sich am größten fühlt, muss Diener sein. Nach seiner Predigt wusch Franziskus 12 Häftlingen die Füße, 9 Italienern, einem Brasilianer, einem Marokkaner und einem von der Elfenbeinküste. Und er wusch deren Füße nicht nur, sondern küsste sie auch als Zeichen besonderer Demut. Umgekehrt bedankten sich einige Häftlinge bei dem Papst mit einem Handkuss. Zum Abschluss der Messe im Theaterraum des Gefängnisses teilte Franziskus das Abendmahl an Häftlinge und Gefängniswärter aus. Die Karfreitagsprozession am Kolosseum in Anwesenheit des Papstes ist der nächste Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten in Rom. In diesem Jahr ist der Kreuzweg dem Leiden der Migranten gewidmet, vor allem den Leiden der Frauen unter den Migranten. Die Meditationstexte für die Prozession hat die Ordensschwester Eugenia Bonetti geschrieben. Sie ist Leiterin der Hilfsorganisation Slaves No More, zu Deutsch keine Sklaven mehr, die sich um Migrantinnen kümmert, unter anderem um solche, die in die Prostitution abgerutscht sind. In ihren Texten für den Kreuzweg klagt sie unter anderem die Gleichgültigkeit an gegenüber den Toten im Mittelmeer und den Opfern des Menschenhandels.
Jörg Sasselberg über den Papst und dessen erste Botschaften zu diesem Osterfest. Jetzt kommen wir zum Fußball um 23.55 Uhr. Es gibt noch eine deutsche Mannschaft, die hält die Fahne hoch und die hat es auch geschafft. Heute Abend Frankfurt schlägt Lissabon. Weitere Details hat Martina Knief.
Es ist vollbracht. Eintracht Frankfurt schlägt Benfica Lissabon mit 2:0 und steht im Halbfinale der Europa League. Philipp Kostic brachte die Frankfurter in der 36. Minute allerdings aus einer Abseitsposition mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang war zu Beginn Benfica Lissabon stärker. João Felix, das Supertalent der Portugiesen, zeigte 2-3 Mal sein Können. Eintracht Frankfurt hielt den Druck stand und Sebastian Rode war es dann, der in der 67. Minute das auch für die Zuschauer erlösende 2:0 erzielte. Eintracht Frankfurt hat mit diesem 2:0-Sieg gegen Benfica Lissabon das Halbfinale der Europa League erreicht.
Das war der letzte Bericht in dieser Sendung. Das war der Tag. Das war Martina Knief mit dem Sport. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden, denn wir haben heute keine Presseschau. Das merken Sie, wenn ich mich jetzt verabschiede, haben wir eben keine Presseschau. Und das haben wir deshalb nicht, weil morgen Karfreitag ist und die Zeitungen nicht erscheinen werden. Mir bleibt dann nur noch, Ihnen ein angenehmes Osterwochenende zu wünschen, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgewirkt haben. Und dann sage ich auf bald, bis demnächst und tschüss.